Longevity war immer schon mein Thema. Das ist, warum ich Medizin studiert habe. Ja, ich will auch mit bis 85 gesund leben. Ich würde dann aber auch gerne noch vielleicht bis 120 leben, vielleicht auch bis 150. Im Endeffekt so lange, wie ich dann sage, jetzt reicht's. Und vielleicht sagt man das auch nach 300 Jahren.
Ich muss wirklich gestehen, ich bin selbst wahnsinnig neugierig und gespannt um das Thema Kryokonservierung. Also unsere Zellen im Grunde genommen in einen Aggregatzustand versetzen, der Unsterblichkeit.
Biostasis ist im Endeffekt der Überbegriff. Kryokonservierung ist dann eine Technik, wie man dieses Thema Biostase erreichen kann.
Was natürlich aber auch ganz wichtig ist, es ist ja wirklich ein ethisches und auch ein rechtliches Thema.
Nein, absolut. Und ich bin dann zu dem Thema gekommen, weil Leute sagen, ich will zwar nicht kryokonserviert werden, aber wenn ich heute einen unheilbaren Krebs bekomme, der metastasiert ist und dann die Ärzte mir sagen, ich habe noch 6 Wochen, wenn meine Wahl Einäscherung ist oder Kryokonservierung, dann sagen ganz viele Menschen, dann lieber Kryokonservierung.
Age Badge, dein Longevity-Podcast, bei dem Gesundheit Spaß machen darf. Was musst du tun, um länger zu leben? Und was sind die Trends der Zukunft? In meinem Podcast lade ich führende ExpertInnen ein und lerne gemeinsam mit dir von den Besten der Besten. Snackable Fachwissen, verständlich erklärt und alltagstaugliche Hacks für mehr Vitalität und Glow. Ich bin Vian, absolute Longevity-Nerdin, Biohackerin und Unternehmerin. Viel Spaß!
Ich habe heute Dr. Emil Kinz-Jocher bei mir zu Gast, den CEO von Tomorrow Biostasis, wo er Menschen, kleiner Teaser, einfriert. Darum geht's heute in der Folge. Wir werden natürlich den ganzen wissenschaftlichen Background uns gleich anschauen. Du bist aber auch promovierter Arzt. Du hast mehrere Jahre in der Krebsforschung gearbeitet und hast auch schon mehrere Technologie- und Medizin-Companies gegründet und auch geexitet, also auch Wahnsinn. Du bist, ich glaube, Part der Longevity Week Berlin und Initiator. Und es geht heute in dieser Folge, ich muss wirklich gestehen, ich bin selbst wahnsinnig neugierig und gespannt, um das Thema Kryokonservierung. Also unsere Zellen im Grunde genommen in einen Aggregatzustand versetzen, der, jetzt übertreibe ich es ein bisschen, Unsterblichkeit. Und was es damit auf sich hat, lieber Emil, darüber sprechen wir beide heute. Erst einmal herzlich willkommen. Ich freue mich auf diesen Talk mit dir.
Ganz herzlichen Dank und ja, freut mich, hier zu sein.
Wunderbar. Emil, ich frage meine Gäste immer, gibt es irgendetwas, was du noch hinzufügen möchtest in deinem Intro? Ist da alles abgedeckt?
Nein, das war, glaube ich, eine gute Zusammenfassung, was ich so in der Vergangenheit gemacht habe.
Wunderbar. Emil, es geht heute hier im Longevity-Podcast natürlich darum, unsere HörerInnen mitzunehmen. Ich glaube, das Thema Kryokonservierung, Biostasis ist halt ein irres Thema, fast schon ein bisschen. Und ich mache es ganz plakativ, fast schon ein bisschen Frankenstein-esk, da wir uns vorstellen, Menschen einzufrieren, um sie vielleicht später in der Future-Medizin-Welt wieder aufzutauen, um zum Beispiel Krankheiten wie Krebs zu heilen oder andere Belange. Darum geht's hier heute. Also auch für unsere HörerInnen, es wird wirklich, wirklich spannend. Aber wir möchten natürlich auch erstmal erfahren, du als studierter und promovierter Arzt, wie bist du dazu gekommen?
Also Longevity war immer schon mein Thema. Ich wollte das vor meinem Studium, das ist, warum ich Medizin studiert habe. Okay. Ich habe damals gesagt, und wenn ich sage Longevity, der Bereich oder das Wort Longevity hat sich ja so ein bisschen geteilt in Leute, die sagen, ich will einfach nur gesund sein, wollen alle sein. Und wenn ich dann aber mit 85 gesund versterbe, ist das für mich fein. Mhm. Und dann so ein bisschen die andere Seite, die das natürlich auch alles wollen, die sagen, ja, ich will auch mit bis 85 gesund leben. Ich würde dann aber auch gerne noch vielleicht bis 120 leben und vielleicht auch bis 150 und vielleicht auch noch länger. Und ich war immer in der zweiten Gruppe. Also ich war immer der gesagt hat, wenn ich mit 85 gesund gerade vom letzten Wanderspaziergang oder von der Wanderung mit meinen Freunden zurückkomme, dann würde ich vielleicht lieber gerne noch mal weitere 10 Jahre und vielleicht auch 20 und vielleicht auch deutlich. Im Endeffekt so lange, wie ich dann sage, jetzt reicht's. Und vielleicht sagt man das auch noch 300 Jahren nicht. Schwierig vorher zu sagen.
Wahnsinn, okay.
Und darum habe ich Medizin studiert, habe dann Krebsforschung gemacht, war gar nicht so lange in der Krebsforschung, habe dann eigentlich relativ direkt nach meiner Promotion habe ich dann Tech-Firmen aufgebaut, immer mit dem Ziel, dieses Thema voranzutreiben. Mhm. Und ursprünglicherweise, Kryokonservierung war jetzt nicht der ursprüngliche Plan, sondern der ursprüngliche Plan war, in Biotech-Firma zu gründen, ein Forschungsinstitut zu leiten, sowas in der Richtung, um dann die traditionellere Longevity zu machen. Und bin dann zu Kryokonservierung gekommen, ein bisschen vielleicht auch mit dem Bias von der Krebsforschung. Die Krebsforschung ist so ein super Beispiel von einem Forschungsfeld, was alle 10 Jahre sagt, es sind noch 10 Jahre. Und natürlich mit Milliarden finanziert. Das heißt, für die Leute, die sagen, ich bin jetzt entweder schon relativ alt oder zumindest möchte ich die Chance haben, wenn ich alt bin, auch noch deutlich, deutlich länger zu leben. Ich glaube, diesen gehen momentan alle das hohe Risiko ein, dass das alles leider ein bisschen länger dauern wird, wie man vielleicht so im Silicon Valley gerade versucht, der Welt weiß zu machen.
Du hast das sehr, sehr diplomatisch ausgedrückt, definitiv.
Sozusagen.
Absolut, genau.
Und ich habe mich dann entschieden, dass ich bereit bin, am Backup zu arbeiten. Ist ja niemand sagt ja, ich möchte, können wir gleich natürlich noch tiefer eingehen, ich möchte kryokonserviert werden.
Ja, nee, sondern, also ich habe auch Angst davor, wenn ich mir das vorstelle, ich bin wirklich, und das meine ich ernst,
total
drauf zu erfahren, was das auch alles bedeutet, ne?
Genau. Nein, absolut. Und ich bin dann zu dem Thema gekommen, weil Leute sagen, ich will zwar nicht kryokonserviert werden, aber wenn ich heute einen unheilbaren Krebs bekomme, der metastasiert ist und dann die Ärzte mir sagen, ich habe noch 6 Wochen, wenn meine Wahl Einäscherung ist oder Kryokonservierung, dann sagen ganz viele Menschen, dann lieber Kryokonservierung. Also im Endeffekt, ich bin bereit, am Backup zu arbeiten. Wenn ich falsch liege, nehme ich einfach nachher die Pille oder die Behandlung oder was auch immer es dann nachher geben wird, um länger zu leben. Ich möchte aber sicherstellen, dass ich nicht irgendwann, entweder mit jungen Jahren, wenn ich Pech habe, oder mit hohen Jahren irgendwo im Sterben liege, lieber länger leben würde und dann keine gute Kryokonservierung.
Ja, und Emil, ich meine, wir jetzt schon oft das Wort Kryokonservierung in den Mund nehmen und ich kannte das Wort vor einem Jahr tatsächlich noch nicht.
Ja.
Beziehungsweise doch, ich glaube, du warst auch mal in der Business Punk vor ungefähr einem Jahr.
Gut möglich, ja.
Ja, genau. Und da ging es auch um den super Megatrend Longevity. Mhm. Das hast du ja auch schon sehr schön beschrieben, dass es da irgendwie unterschiedliche Lager gibt, was ja auch mein Feld ist. Aber für unsere HörerInnen, nachdem wir jetzt wissen, wo du herkommst und was so dein Purpose eigentlich ist, dieses Thema überhaupt zu aufzubauen, das Backend dazu bauen, was genau ist Kryokonservierung und was ist Biostasis? Lass uns doch diese beiden Begriffe einmal kurz klären.
Jetzt eine kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Langlebigkeit ist nicht nur ein Thema hier im Podcast, sondern auch in meinem Startup Young aus Berlin. Unsere Zellverjüngungskur hilft dir, deine Vitalität und dein Glow zu bewahren, und zwar in jedem Alter. Mit nur 2 Produkten täglich, die 28 wissenschaftlich fundierte Wirkstoffe enthalten, wie Spermidin, Quercetin, Astaxanthin, Coenzym Q10, Resveratrol und viele mehr, versorgst du deinen Körper optimal. Besuche also heute noch unseren Shop www.young.life und nutze den Code VIAN20, um 20% Rabatt auf deine Zellverjüngungskur zu erhalten. Mehr Infos findest du auch in den Shownotes. Beginne also heute noch deine Reise zu mehr Glow und Vitalität. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Also Biostasis ist im Endeffekt der Überbegriff. Einfach die beiden Wörter Bio und Stasis. Also biologisches Material, ganze Körper, Organe, erstmal bei der auf der Ebene undefiniert, durch Stase. Vor Veränderung, vor Zersetzung, vor Alterung und so weiter zu schützen. Mhm. Kryokonservierung ist dann eine Technik, wie man dieses Thema Biostase oder Biostasis auf Englisch erreichen kann. Und die Logik hinter Kryokonservierung ist im Endeffekt genau die gleiche, wie man die aus In-vitro-Fertilization, wo Eizellen ja entnommen werden und dann bei ganz, ganz tiefen Temperaturen kryokonserviert werden, um die in 10 Jahren, in 15 Jahren, in 20 Jahren noch zu nutzen, ohne dass die über diese Zeit gealtert werden.
Super, also spannender Vergleich.
Die Technik ist weitgehend die gleiche. Mhm. Die gleichen Grundideen, man nimmt ein Kryokonservierungsmittel, was die Eiskristallbildung verhindert, man nimmt tiefe Temperaturen, um die ganzen Prozesse, die metabolischen Prozesse, die Stoffwechselprozesse langsamer und dann am Ende zu stoppen und so weiter. Gleiche Idee. Und der Unterschied ist jetzt, in unserem Fall, wenn wir über Kryokonservierung reden, sprechen wir von ganzen Menschen. Das heißt, die Grundlogik ist die gleiche. Wenn man heute, wenn das Herz aufhört zu schlagen, werden die Zellen nicht mehr mit Sauerstoff versorgt. Und dann fängt ein Zersetzungsprozess an, die sterben auf zellulärer Ebene ab. Das ist der Grund, warum man, wenn man jetzt irgendwo auf der Straße das Herz aufhört zu schlagen, nur dann irgendwie 8 oder 6 Minuten hat, um Herzrhythmusmassage zu machen, weil in dieser Zeit die Zelle noch nicht, vor allem die Zellen im Gehirn, noch nicht so viel abgestorben sind, dass man das nicht rückgängig machen könnte.
Ja.
Und durch Kryokonservierung verlängert man jetzt diesen Zeitraum durch die tiefen Temperaturen immer, immer länger. Umso tiefer man kühlt, umso länger wird dieser Zeitraum, wo die Zelle halt nicht abstürzt. Und am Anfang, es gibt so Fälle, wo Menschen beim Eisskilaufen in Bäche fallen, also Herzinfarkt, Herztod haben und dann im Bach liegen. Es gibt Fälle, wo Kinder eben beim Schlittschuhlaufen im Winter ins Eis einbrechen, ertrinken. Und dann durch diese Kühlung kann man die teilweise bis eine Stunde später, also eine Stunde ohne Herzschlag,
Wahnsinn,
wiederbeleben. Ja. Es gibt so ein Spruchwort in der Medizin, das heißt, man ist nur tot, wenn man warm und tot ist.
Aber das
weil ist ja, die tiefen Temperaturen die Zersetzung stoppen.
Mega, und
wir bringen das zum Extrem.
Ja, ja, klar, es macht total Sinn. Ich wusste natürlich nicht, dass es so ist, dass es gut ist. Ich meine große Angst, ins Eis einzubrechen.
Total, sicherlich. Ja.
Weil offenbar reicht ja dann schon Kälte aus, um den Körper einfach länger in einem lebensfähigen Zustand zu halten. Und der Spruch, ein Körper ist nur tot, wenn das Herz aufhört zu schlagen und er noch warm ist oder er warm ist.
Ja.
Und aber in der Kryokonservierung, wenn du jetzt Menschen einfrierst, und wir reden ja wirklich von ganzen Körpern, Emil, was sind das für Leute, die da zu euch kommen? Wie kann ich mir das vorstellen? Und wie alt sind die? Also mit was für Belangen kommen die? Klar, Krebspatienten macht Sinn. Ja. Aber ich meine, wir kennen ja alle den Massen-Longevity-Populär-Human-Being Brian Johnson. Solche Leute würden sich wahrscheinlich auch einfrieren lassen, weil sie sagen, Mensch, du, in 15 Jahren gibt's dann die Longevity-Pille. Bis dahin lasse ich mich jetzt einfrieren. Oder, hey, ich habe mich verliebt in eine 20 Jahre jüngere Person. Das geht ja gar nicht. Ich lasse mich mal einfrieren für 20 Jahre. Das wäre jetzt, ne? Es ist ja, und ich mache jetzt ein bisschen Spaß, ja wirklich auch ein wahnsinnig ernstes und auch absolut technologisches Wahnsinnsthema. Mit was für Belangen kommen Menschen zu euch?
Ja, also erstmal immer, wenn wir einfrieren sagen, wir frieren nicht ein. Einfrieren heißt Eiskristalle, heißt, dass die Struktur wird zerstört und so weiter. Ich weiß natürlich, dass es umgangssprachlich immer in jeder Überschrift, in irgendwelchen Zeitungen steht, immer einfrieren. Was es aber ist, ist es Kryokonservierung. Das heißt, wir kühlen runter, ohne dass sich Eiskristalle, ohne dass sich Eis bildet. Das macht man dafür, damit man diesen Zustand halt verhindert, dass die Eiskristalle das Gewebe zerstören. Und die Menschen, die sich dafür entscheiden, wir haben im Endeffekt zwei große Gruppen von Menschen, die sagen, das ist was ich gerne unterschreiben würde. Das eine sind einfach Menschen irgendwo zwischen 30 und 40, mitten im Leben stehende Menschen, keine Krankheiten, total gesund, die einfach sagen, im Endeffekt eine Krankenversicherung habe ich schon. Hm. Und ein Teil der ganzen Krankheiten, die man heute kriegen kann, löst meine Krankenversicherung. Wird behandelt, wird operiert, was auch immer es sein mag, da habe ich eine Absicherung. Und dann gibt es eine Reihe von Dingen, bestes Beispiel sind halt solche Sachen wie metastasierter Krebs, zumindest manche Sorten, wo da kann man so viel Krankenversicherung haben, wie man will. Die Ärzte können vielleicht die Schmerzen wegnehmen, aber leider wird man irgendwann versterben. Und diese Menschen sagen dann, also die relativ junge Leute, die jetzt gar keine konkreten Probleme haben, die sagen, ich bin bereit, einen Teil im Monat zu bezahlen, damit, falls mir was passiert, was heute nicht medizinisch lösbar ist, dass ich dann, wenn ich für die Wahl leider gestellt werde, ob ich eingeäschert werden soll oder beerdigt oder kryokonserviert, dass ich kryokonserviert werde.
Okay, dann muss ich
das ganz ist die erste Gruppe.
Super, ja. Das ist ganz spannend, weil ich musste eben gerade auf unsere HörerInnen, die jetzt zuhören, als du gesagt hast, Menschen zwischen 30 und 40, da habe ich mich erstmal kurz gewundert und dachte, okay, die lassen sich schon kryokonservieren. Nee, die kaufen sich quasi bei euch ein Ticket, um einen Access zu haben für diese Möglichkeit. Das heißt, es ist so eine Art Anwartschaft im Fall der Fälle, sich kryokonservieren zu lassen.
Ja, das ist im Endeffekt eine Mitgliedschaft. Das ist eine Mitgliedschaft in der Gruppe. Man hat die ganzen Verträge unterschrieben. Wir stellen sicher, dass wir im Notfall so schnell wie möglich da sind und so weiter. Yeah. Aber das sind nicht Menschen, die sagen, ich will das jetzt machen. Ganz im Gegenteil. Ja. Niemand von denen will das. Die wollen das alle nur, falls die Alternative, wie gesagt, Einäscherung oder Beerdigung ist. Und dann die andere Gruppe von Menschen, die an uns herantritt, sind Menschen, die jetzt unheilbare Krankheiten bekommen haben. Also, wenn wir beim Beispiel Krebs bleiben, kann natürlich auch irgendwas anderes sein. Aber Menschen, die gerade von ihren Ärzten gesagt bekommen haben, dass die weitere Behandlung jetzt palliativ sein wird, das heißt nicht mehr heilend, sondern nur noch versucht werden, die Schmerzen und so weiter, das Leben so gut wie möglich zu in den leider dann wahrscheinlich letzten Monaten so gut wie möglich zu organisieren. Die sagen, und leider passiert das auch manchmal bei jungen Menschen, also auch leider 50-Jährige, 60-Jährige bekommen Krebs, die dann nicht heilbar sind. Und also die Die typische Fälle sind relativ junge Menschen, die unbeheilbare Krankheiten bekommen haben. In keinster Weise, natürlich, kann auch jemand mit 85 sich bei uns melden, ist gar kein Problem. Nur ein Stück weit ist es einfach statistisch so, dass es, sagen wir mal, vielleicht die 55-Jährigen, die 65-Jährigen sagen, ich habe Krebs und die Ärzte haben mir gesagt, dass man nichts mehr machen kann. Und ich habe jetzt ja leider die Wahl, Kryokonservierung ist die Wahl, die mir zumindest eine Chance gibt. Und hier uns ist ganz wichtig zu sagen, es ist nur eine Chance. Wir können in keinster Weise garantieren, ob und wann das funktioniert. Ich bin nur relativ sicher, dass es die Chance höher ist als bei Einäscherung.
Ja, also ich meine, ich finde es ganz, ganz spannend und das war mir auch gar nicht so bewusst. Du nennst ja auch die ganze Zeit, du stellst ja die Einäscherung, den Tod, halt immer der Kryokonservierung gegenüber. Und es zeigt ja auch ziemlich deutlich, es ist einfach eine Möglichkeit, es ist eine Chance, mit einem Zustand in der Zeit, im Hier und Jetzt, im Ist-Zustand, möglicherweise in der Zukunft abzuwenden oder eben doch wieder am Leben teilzunehmen. Yeah. Und es macht natürlich total Sinn, dass es jüngere Menschen sind, zwischen 30 und 60. Und klar, auch ältere Menschen, für die kann es natürlich von Belang sein. Da kann man natürlich auch sagen, hey, ich habe mein Leben schon gelebt. Wenn ich als Mutter mit meinen 44 Jahren eine unheilbare Krankheit bekäme, natürlich würde ich jetzt gerade mit dem Vergleich, den du aufwirfst, Einäscherung oder Kryokonservierung, wahrscheinlich auch nach diesem Gespräch zweimal nachdenken, hey.
Ja, aber das ist vielleicht, ne? Genau, ich glaube, das ist die faire, also Kryokonservierung ist es nicht, also in keinster Weise, glaube ich, sollte man über Kryokonservierung, entweder mache ich Longevity oder ich mache Kryokonservierung.
Nein.
Kryokonservierung ist ja keine Wahl, wo irgendjemand heute sagen sollte, ich mache das mal. Ganz im Gegenteil, aus vielen rechtlichen und ethischen Problemen oder Fragestellungen sind wir da weitgehend dagegen. Sondern der faire Vergleich ist, jeder, der heute keinen Kryokonservierungsvertrag abgeschlossen hat, der hat sich implizit entschieden, entweder eingeäschert zu werden oder beerdigt zu werden. Es sei denn, wir haben alle, oder zumindest das Feld der Longevity kommt so stark voran, wo ich leider momentan sehr wenig Indikation für sehe, dass man halt irgendwann einfach nur plakativ gesprochen Pille 1, 2, 3 nimmt und zwei Behandlungen macht und dann legt man so lange, wie man möchte. Kann passieren, ist, glaube ich, aber erstens unwahrscheinlich und zweitens, es gibt natürlich auch heute Leute, die heute sind die 75 und da, dass die Chance, die noch eine Chance haben, dahin zu kommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit wirklich, glaube ich, in meinen Augen sehr, sehr gering.
Ja, eben jetzt ist ja auch ein großes, und sag den Satz erstmal kurz zu Ende.
Nein, genau, und die Alternative ist dann halt einfach zu sagen, wenn es soweit kommen sollte, dass Einäscherung, Beerdigung leider der Punkt ist, dann will ich lieber stattdessen Kryokonservierung.
Okay, also ich muss zugeben, dass die Wörter Einäscherung und Beerdigung, die fangen an, mich zu triggern, aber das ist wahrscheinlich auch, es ist ja ein Fakt, was natürlich aber auch ganz wichtig ist, es ist ja wirklich ein ethisches und auch ein rechtliches Thema. Also natürlich, du hast gerade das Beispiel genannt und ich habe vorhin über Brian Johnson gesprochen, der ist für mich einfach nur eine Figur, die sinnbildlich für Longevity super Wahn ist. Damit bewerte ich es jetzt gerade leider ein bisschen. Ich finde es aber auch spannend, weil der natürlich das ganze Thema auch sehr massentauglich aufrollt. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch Leute gibt, die bereit sind, im Hier und Jetzt zu sagen, Mensch, ich bin gesund, ich bin Jan, ich bin 44, ich habe aber trotzdem Lust, das Jahr 3000 mitzuerleben. So, Emil, da bin ich. Let's go. Und jetzt mal ganz unabhängig von der ethischen Geschichte, und das ist halt irgendwie völlig absurd ist, solche Anfragen gibt es nicht, ne? Die einfach sagen, Future Medizin, andere Welt.
Keine seriösen. Also es gibt irgendwie Leute, die uns halt irgendwie Witze am Telefon, also, aber keine seriösen.
Ja. Genau.
Also wir würden da auch, wie gesagt, also aus ethischen Gründen natürlich von natürlich weitgehend abraten, aber auch nicht nur aus ethischen, sondern auch einfach aus Qualitätsgründen. Kryokonservierung ist ein aktives Forschungsfeld. Das heißt, die Kryokonservierungsqualität heute ist deutlich schlechter als die in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 20 Jahren der Zukunft. Das heißt, wir sagen allen unseren Menschen, die sich bei uns anmelden, dass für die beste Kryokonservierung ist es so gut wie möglich, so gesund, also das Beste, was man machen kann, ist so gesund wie möglich zu leben, so viel Longevity zu machen und dann nur im letzten, wenn es halt dann hoffentlich ist, bei 100 Jahren, wenn man dann immer noch leben möchte, dann zu sagen, okay, jetzt Kryokonservierung.
Aber das finde ich ganz, ganz wunderbar. Das finde ich wahnsinnig gute Haltung dazu. Und ich glaube, es sollte eher auch unser Ansinnen sein in der Longevity, zu sagen, so lange wie möglich in einem gesunden Zustand unseren Körper zu erhalten und erst dann schauen, dass man zu verschiedensten Mitteln irgendwie greift, die wirklich auch in die Biochemie unseres Körpers eingreifen, was ja die Kühlkonservierung tut. Emi, habt ihr denn schon Leute eingefroren? Das ist natürlich eine Frage, die uns alle brennend interessiert. Nicht eingefroren, Entschuldigung.
Kühlkonserviert, nein. Eine ganze Menge. Wir machen so 20 Fälle im Jahr, Pi mal Daumen. Ja. Davon sind eine Reihe einfach Trainingsfälle, also Menschen, die ja nachher nicht, das sind einfach Körperspender, die ihren Körper der Wissenschaft spenden, hauptsächlich da, um unsere Teams zu trainieren, aber auch natürlich Menschen, die sagen, ja, also die Beispiele, die wir gesprochen hatten, ich habe Krebs, ich habe ALS, ich habe irgendwelche Krankheiten, die dann kryokonserviert werden, weil die Person sich dafür selber entschieden hat und dann natürlich auch jetzt langfristig in Kryokonservierung ist.
Okay, spannend. Das heißt, wie viele Fälle habt ihr gerade kryokonserviert bei euch im Institut?
Wir haben jetzt in der Schweiz, also die Schweiz ist ja unser langfristiges Lagerinstitut. Am Anfang gab es das nicht, da sind noch ein paar nach Amerika gegangen. Da sind jetzt so knapp unter 10 in der Schweiz.
110?
Nein, 10. 10,
okay.
Genau. Das ist noch ein sehr, sehr kleines Feld weltweit. Also es werden momentan in Europa so ein paar Menschen kryokonserviert pro Jahr. Also man ist hier definitiv absolut on the cutting edge. Plus dann noch eine ganze Reihe, es war getrennt eigentlich von Haustieren, wo Menschen ihre Haustiere kryokonservieren möchten. Wenn das jemand möchte. Es gibt natürlich Haustiere, die für Menschen, die jetzt ohne Kinder aufwachsen, die sind wie Familie. Das bieten wir mit an für unsere Mitglieder. Wir bieten zwar jetzt nicht, dass man einfach sein Haustier kryokonservieren kann, sondern wenn man selber bei uns Mitglied ist, dann kann man sein Haustier kryokonservieren. Und die sonstigen Fälle, wie gesagt, noch ein paar nach Amerika gegangen davor und der Rest ist, die machen wir, um unsere Teams zu trainieren.
Okay, Wahnsinn, spannend. Und natürlich auch die Frage, die wird uns alle jetzt brennend interessieren. Habt ihr diesen Zustand tatsächlich jetzt schon mal exerziert, dass da ein Mensch kryokonserviert wurde? Und danach, ich weiß gar nicht, wie ich die Wortwahl gerade richtig wählen soll, damit es auch irgendwie stimmig ist, wieder da ist, quasi alive ist.
Das ist aktuell nicht möglich. Also ganz im Gegenteil, das ist nicht nur aktuell, also es ist nicht, dass das jetzt bei uns nicht möglich ist, sondern das ist bei keiner Organisation auf der Welt möglich. Das wird auch nicht in 5 Jahren möglich sein, das wird auch nicht in 10 Jahren möglich sein, das wird auch nicht in 20 Jahren möglich sein. Irgendwo vielleicht bei 50 oder bis 100 Jahre, keine Ahnung, wie schnell technischer Fortschritt sein wird, hat man da eine Chance. Also Kryokonservierung, man geht in die Kryokonservierung aktuell ohne das Wissen, wann und ob man das rückgängig machen kann.
Ich meine, es ist ein irre spannendes Geschäftsfeld. Ich frage mich natürlich gerade als Unternehmerin, du, Emil, der das Ganze macht, ich meine, in 50, in 100 Jahren, wenn dann es erst möglich ist, diesen Prozess rückgängig zu machen, die Menschen quasi wieder in einen warmen Zustand ins
Hier und Jetzt zu beleben oder wie auch immer man
es nennt. Genau. Ich meine, es ist ja auch etwas, das wird ja auch deine aktuelle Zeit überdauern. Ne? Also ich meine, du hast ja dein Geschäftsmodell dir gewählt, dass du vielleicht gar nicht überlebst. Um es mal einfach mal ganz gerade auszusagen.
Ja, also sonst würde ich das nicht machen. Wenn ich glauben würde, dass irgendwas anderes bald funktioniert, würde ich nicht an Kryokonservierung arbeiten, sondern basierend auf meiner Historie und jetzt auch vielen Jahren im Feld Longevity, also damit ich habe mit 17 angefangen, da was in den Bereichen, irgendwelchen Richtungen zu machen, also jetzt mittlerweile viele, viele Jahre, basierend auf der Historie und Analyse und so weiter, halte ich die Chance, dass das bis zu meinem Lebensende was wird, zumindest nicht ausreichend oder nicht für hoch. Das heißt, ich arbeite natürlich an dem Thema, wohl wissend, dass ich potenziell dann auch kryokonserviert werde, bevor die anderen Probleme gelöst sind.
Ja, und es ist halt ein Forschungsfeld, wie du gerade gesagt hast. Du forschst im Grunde genommen. Du stellst dieses Forschungsfeld der.
Ja, es ist eine Kombination. Es ist einmal wirklich Forschung und dann ist es aber auch Angebot. Also es ist, man kann sich das ein bisschen, oder es ist wie im Endeffekt, wie es in der Medizin, jedes Land hat, was man auf Englisch Compassionate Use nennt. Also wo Sachen noch nicht vollständig erforscht sind, die aber dann trotzdem, zum Beispiel bei Medikamenten in Amerika, wie gesagt, heißt Compassionate Use, wo dann Medikamente trotzdem an Patienten gegeben werden, obwohl die noch in klinischen Studien sind, weil die Alternative halt Sterben ist. Und Kryokonservierung ist ähnlich. Ja, man weiß aktuell noch nicht und darum bieten wir es auch an. Es ist zwar aktive Forschung, aber gleichzeitig, was hilft einem, der heute verstirbt? Was hilft dem es hilft dem nicht, dass wir dann sagen würden, in 10 Jahren ist das Feld vielleicht weiter erforscht. Sondern die Frage ist, macht man das unter den Bedingungen, dass man es halt noch nicht vollständig weiß, dann heute, oder der Mensch kann das halt nicht machen. Das heißt, wir bieten das an, auch einfach als Service, nach umfangreicher Aufklärung, sodass halt Menschen wissen, für was sie sich jetzt hier gerade anmelden. Genau, und dann sind es diese beiden Teile, wirklich Service und auf der anderen Seite aktives Forschungsfeld.
Das ist ein wichtiger Punkt, aktives Forschungsfeld. Und darunter kann man es, glaube ich, auch ganz gut kategorisieren, verstanden. Okay, verstanden. Ist ja tatsächlich trotzdem bemerkenswert, dass da in der Schweiz schon einige Leute in eurem Lagerinstitut sind. Ich glaube, an diese ganzen Wordings muss man sich auch erstmal gewöhnen. Die Frage, ja, die natürlich auch oft kam in der Vorbereitung, ich habe auch ein Posting gemacht, ne, eure Fragen an Dr. Emil Kinz-Jura, Kryokonservierung, einen kleinen Teaser war natürlich auch, was kostet das? Mhm. Also wie kann ich mir so eine Anwartschaft vorstellen? Wie läuft das ab, wenn ich jetzt zu dir komme?
Ja. 95% der Menschen, die sich dafür entscheiden, überweisen uns kein Geld. Ganz im Gegenteil, wir würden davon abraten, uns heute Geld zu überweisen für die Chance, dass man das dann in 20, 30, 40 Jahren braucht. Das heißt, wir arbeiten mit großen Versicherungsunternehmen zusammen. Wenn man sich bei uns anmeldet, hat man erstmal einen Vertrag mit uns. Und jetzt muss dieser Vertrag irgendwie finanziert werden, dass zum Zeitpunkt des Todes Geld verfügbar ist, um den ganzen Prozess zu machen. Mhm. Und in den allermeisten Fällen haben die Menschen eine Art von Lebensversicherung, eine Risikolebensversicherung, eine kapitalbildende Lebensversicherung, genau, so ein paar Alternativen wie Bankkonten zugunsten Dritter und so weiter, was aber alles erst gemacht wird zum Zeitpunkt des Todes, nicht vorher. Und dann, aktuell ist der Kostenpunkt, wenn man heute verstirbt, ist der Kostenpunkt eine einmalige Zahlung von 200.000 Euro. Mhm. Nicht, weil wir dieses Geld brauchen, sondern wir brauchen für den Prozess nur einen kleineren Teil. Der Großteil dieses Geldes geht an eine Stiftung in der Schweiz, die dieses Geld anlegt und dann aus der Rendite von diesem Geld die jährlichen Kosten der Aufrechterhaltung der Kryokonservierung finanziert. Weil, wie wir ja gerade besprochen haben, man weiß nicht, ob das 30, 40, 50, 100 oder wie viele Jahre auch immer brauchen wird, bis man den Prozess rückgängig machen kann. Das heißt, die Aufrechterhaltung der Kryokonservierung muss faktisch unbegrenzt lange möglich sein. Darum muss so viel Geld zur Seite gelegt werden.
Absolut. Ja, spannend. Also wahnsinnig spannend, ein wahnsinnig ausgeklüngeltes Feld, was du dir ausgesucht hast. Irre komplex, nicht unstrittig, nicht unkritisch auf jeden Fall. Und wie du gerade schon sagst, du weißt ja auch gar nicht, wie der Zeitstrahl ist. Und es muss ja immer gewährleistet sein, deswegen wahrscheinlich auch die Stiftung, dass da das ganze System aufrechterhalten wird. Jetzt würde ich sehr, sehr nitty-gritty und klein werden, wenn ich sage, Mensch, Emil, was ist denn, wenn jetzt hier, ne, absolut Stromausfall, alle Ressourcen, alles ist weg, aber das ist es halt einfach so, ne? Das ist quasi höhere Gewalt.
Nein, also Stromausfall zum Beispiel ganz konkret ist alles passiv. Also der Strom ist uns vollkommen irrelevant.
Ja, okay.
Gleichzeitig ist das alles so aufgebaut, wir sind natürlich aus Gründen in der Schweiz, stabiles Land, war immer stabil, hat ein sehr stabiles. Trotzdem gibt es natürlich Eventualitäten, weltweiter Krieg, Asteroideneinschläge, die wir einfach nicht kontrollieren können. Alles, was wir kontrollieren können, kontrollieren wir und optimieren wir so weit wie möglich. Von der Governance-Struktur über die finanziellen Möglichkeiten, ja, über, wir sind gerade dabei, jetzt in frühen Stadien zwar, aber weitere Institute in anderen Ländern der Welt zu planen, die dann auch geopolitische Probleme in Europa zum Beispiel umgehen können und so weiter. Trotzdem, Kryokonservierung ist immer nur eine Wette auf die Wahrscheinlichkeit.
Absolut. Ist keine Garantie. Absolut. Und trotzdem wahnsinnig spannend und wirklich Hut ab, dass du dich diesem Thema widmest, weil ich meine, als Unternehmer, der du ja eben auch bist, so, ne, zu 99% möchte man etwas tun, was halt irgendwie in den nächsten Jahren vielleicht mal irgendwie auscashed, wo man exitet, wo man etwas tut, ja. Was halt, das ist natürlich ein ganz anderes Purpose-Driven und auch sehr, sehr visionäres Modell, was du da anstrebst.
Ja, also ne? diese Auscash-Themen, das ist mir zugegebenerweise, also ich habe alle meine Firmen aufgebaut, um was in Longevity zu machen. Voll. Also sie waren immer Mittel zum Zweck. Die letzten Firmen waren immer so schnell wie möglich, so teuer wie möglich verkaufen. Die Firma ist anders. Also alle Menschen, die uns unterstützen und Investoren und so weiter, kriegen gesagt, dass wir werden die Firma nicht verkaufen. Vielleicht bringen wir sie an die Börse irgendwann, aber verkaufen tun wir sie nicht. Mhm. Wir haben eine Governance-Struktur, die auch innerhalb der Firma extrem auf Langfristigkeit ausgerichtet ist. Nicht nur Investoren, die da auch eine intrinsische Motivation, ja, zu dem Thema haben und selber an Longevity interessiert sind. Also ich habe mit meinen letzten Firmen und ein paar anderen Dingen ausreichend Geld verdient, sodass jetzt nicht diese Firma irgendwie Geld verdienen muss. Und ganz im Gegenteil, wir tun viele Dinge, wo wir uns explizit auferlegen, dass wir nie kein Geld verdienen dürfen. Mhm. Unter anderem verdienen wir nichts an Kryokonservierungsfällen. Also an der Durchführung eines Kryokonservierungsfalls können wir keine Rendite machen.
Ja.
Das liegt daran, weil sonst die Firma incentiviert wäre, den Fall günstiger zu erledigen.
Richtig.
Für mehr Rendite. Also dieses, wenn wir über Tomorrow Bio sprechen, eigentlich ist es ein Konstrukt aus verschiedenen Stiftungen, die alle zusammenarbeiten und aus verschiedenen Blickwinkeln mit Checks and Balances dieses Thema als Mission in die Zukunft treiben.
Und irgendwie, es macht ja auch total Sinn. Es wäre natürlich mir extrem unwohl dabei, wenn ich wüsste, ich bin jetzt irgendwo, und es macht ja absolut Sinn für die HörerInnen, die jetzt in diesem ganzen unternehmerischen Bereich vielleicht nicht so aktiv sind. Viele Firmen sind natürlich aufgebaut, mit einer möglichst hohen Rendite zu wirtschaften. Das heißt, down the road, wenn das erste Produkt draußen ist, wird günstiger eingekauft, werden Ressourcen eingespart. Ihr kennt es alle, die Gründe, warum ihr vielleicht irgendwelche Brands oder Services dann nicht mehr nutzt. Natürlich möchte man das definitiv nicht, wenn es um den eigenen Körper und die Gesundheit geht, dass Emil sagen würde, Mensch, aber dort drüben bekomme ich folgende Sachen günstiger.
Das ist klar. Und mir ist das ganz persönlich, weil ich mache das ja teilweise auch, weil ich glaube, dass ich dann da im gleichen Gebäude auch in der Zukunft sein werde.
Ja.
Also die ganze Struktur ist so aufgebaut, dass die unabhängig von mir und von anderen Leuten ist, sondern das ist alles in den Statuten. Viel auch bei gemeinnützigen Stiftungen, die kein Geld verdienen oder keine Rendite verdienen können, so aufgesetzt, dass das, soweit man es irgendwie kann, maximal sicher ist und wie gesagt auch unabhängig jetzt von meiner Person oder von anderen Personen, weil alle Menschen, die jetzt hier irgendwo im Leadership aktiv sind, die sagen, gut, ich werde da halt auch sein und auch ich muss dieser Gesellschaft trauen können, wenn ich persönlich nicht mehr da bin.
Ja.
Und das Beste ist in meinen Augen, das dann so aufzubauen, dass es einfach alle trauen können. Und dass es sozusagen in der Governance-Struktur der Organisation selber verankert ist.
Ja, Wahnsinn und Hut ab an der Stelle. Es ist wirklich ein riesengroßes, sehr komplexes und du hast die ganzen Governance-Strukturen, du hast irgendwie ist ein sehr, sehr komplexes System, was du aufgebaut hast zwischen der Schweiz, Deutschland. Du hast gesagt, du willst noch weitere Institute aufbauen. Was ist denn da genau der Plan? Also wie sehen bei dir die nächsten 5 bis 10 Jahre aus? Was plant ihr?
Wir haben so 3 große Baustellen in den nächsten Jahren. Einmal, aktuell, wie gesagt, ist Kryokonservierung noch ein sehr kleines Thema. Das machen ein paar hundert Leute und so weiter. Aber es ist noch nicht die 1000 oder die 10.000. Das heißt, wir arbeiten dran, wie man dieses Thema besser kommuniziert, besser präsentiert, sodass mehr Menschen sagen, sollte ich auch mal drüber nachdenken? Warum denn nicht? Mehr Menschen heißt, dass es dann mehr Geld gibt, um Forschung zu finanzieren, was auch der zweite große Block ist. Das heißt, Forschung, zugegebenerweise, das werde ich auch in 10 Jahren noch sagen, dass Forschung eines der wichtigen Punkte ist. Aber definitiv ist kontinuierliche Forschung von der medizinischen Entwicklung, also wo es um Operationstechniken geht, Kühlraten und so weiter, bis zur Grundlagenforschung, wie man potenziell Mäuse, Ratten aus Kryokonservierung wiederbeleben kann und so weiter. Das ist das zweite große Block. Und der dritte große Block, der hat vielleicht die Überschrift Logistik, wo auch dann unter anderem diese anderen Kryokonservierungsinstitute mit reinspielen wollen würden. Kryokonservierung ist ganz klar immer ein Thema, wo Logistik eine große, große Rolle spielt.
Absolut.
Also, wenn man jetzt irgendwo verstirbt auf einer Insel, wie schicken wir unser Team da ständig? Wir haben jetzt aktuell Teams hier in Berlin, in Zürich, in der Nähe von Amsterdam, in New York, in LA und so weiter. Also angefangen über die Welt zu verteilen. Primär Europa und Amerika. Das heißt, wir werden über die nächsten Jahre Teams in Asien aufbauen, in anderen Regionen der Welt. Lager haben wir aktuell, also das Lager oder das Institut haben wir aktuell nur in der Schweiz. Das nächste wird wahrscheinlich in Texas in Amerika sein und danach wahrscheinlich Asien. Der Grund dafür ist, das hat jetzt zwar nicht die höchste Priorität, aber definitiv in 5 bis 10 Jahren und eigentlich will ich sogar immer schneller sein. Die Logik dahinter ist, wenn man alle Risiken reduziert hat, geopolitische Risiken, da kann man faktisch nichts tun. Das heißt, es ist jetzt möglich, dass es irgendwann in Europa dann doch wieder mal einen großen Krieg geben könnte, wo aber Amerika stabil bleibt. Wir sind gerade dabei, mit einer Gesellschaft in Australien zu verhandeln, dass wir mit denen ein Agreement haben, wenn hier in Europa was schief geht, können wir nach Australien umverlegen. Gleichzeitig, wenn in Australien was geht, können die es zu uns übergeben. Also im Endeffekt, wie kann man logistisch schnell sein und logistisch das so aufbauen, dass es maximal sicher ist, auch wenn man über ganz, ganz lange Zeithorizonte denkt?
Und da ist es eben schon wieder, Und es ist beeindruckend, weil es eben irre komplex ist. Du musst ja nicht nur auf die nächsten 5 bis 10 Jahre vorausdenken und irgendwie in einem gewissen Wettbewerbsumfeld oder wie politische für lange im Blick haben, sondern du bist ja mit einem ganz anderen Zeithorizont unterwegs. Und dann natürlich aber auch noch mit rechtlichen Reglementierungen, die du natürlich auch im Blick behalten.
Ja, witzigerweise gar nicht so viel. Also sowohl rechtlich als auch ethisch haben wir viel, ich dachte damals, wir hatten damals eine Krisenkommunikationsagentur angestellt, weil wir dachten, andauernd wird die Bild-Zeitung irgendwas über uns schreiben. Nichts davon ist passiert. Oh, wir haben die mittlerweile ganz lange haben wir keinen Retainer mehr bei denen, weil alle Medien, also wir dachten, deutlich mehr passiert. Es gibt natürlich immer Leute, die sagen, für mich ist das nichts. Ich würde mich da nicht anmelden. Ist vollkommen fein.
Ja.
Aber sonst ist immer alles, also auch die Bild-Zeitung war extrem fair, positiv fast.
Ja, die finde ich auch die Wahnsinns-Schlagzeile. Irgendwie, was mich da ganz doll interessieren würde, Ich weiß bei meinen Arztfreunden, wenn die irgendwo im Urlaub sind, dann sagen die ungern, sie sind Arzt, weil sonst sagt sofort jemand, Mensch, mir tut aber der Nacken weh, hier an meiner Nase, da ist irgendwas, kannst du mal ganz kurz bitte schauen. Wenn du jetzt unterwegs bist, du ganz privat als Emil, und Leute sagen, ah ja, spannend, du, ich arbeite übrigens, keine Ahnung, dort und dort, was machst denn du? Was sagst du dann?
Ich arbeite an Longevity, an Kryokonservierung. Ich sage, ich bin am Moonshot, an der Moonshot-Ecke von Longevity. Also ich red gerne über das Thema. Das ist für mich ist irgendwo par for the course. Also das ist Teil der Aufgabe. Das ist, wie gesagt, ja ein Thema, was Leute vielleicht aus Science-Fiction-Filmen kennen, aber noch nicht im Sinne von, dass es wirklich was Konkretes ist, wo man theoretisch auf die Web einfach unterschreiben könnte. Ich rede da eigentlich gerne drüber. Ich bin natürlich auch immer mehr in irgendwie Entrepreneurship oder Longevity-Circle unterwegs, wo grundsätzlich eine große Grundoffenheit dafür besteht.
Absolut.
Das ist so der.
Was natürlich schon auch sehr, sehr, um ein warmes Wort zu verwenden, sehr exotisch. Es ist auf jeden Fall
Es ist definitiv irgendwo auf der Moonshot-Seite vom Spektrum. Aber wenn man wirklich zu der Gruppe gehört von den Menschen, die sagt, mir ist es wirklich wichtig persönlich, dass ich auch mit 85 noch 20 Jahre weiterleben kann, dann muss man, glaube ich, ein bisschen auf der Moonshot-Seite sein, weil die Gefahr ist, dass alle Sachen, die man mit Longevity-Dingen, was so die Mainstream und mit den Brian Johnson-Ansätzen der Welt, dass man damit zwar gesünder leben wird, aber extra Jahre bekommen, also wirklich länger leben. Keine einzige Intervention hat bei Menschen gezeigt, dass man auch nur ein Jahr länger leben kann.
Und, ja, da streiten sich ja nun wirklich die Geister, ne? Zwischen, hey, wenn du das machst, dann hast du irgendwie eine plus 5 Jahre Lebenserwartung, 10 Jahre. Ich glaube, ich persönlich.
Und wenn es dafür eine klinische Studie gibt, die das zeigt, dann glaube ich das auch. Aber vorher noch nicht.
Ja, okay. Gibt's ja irgendwie Studien, die jetzt zerrissen werden und so weiter. Das Feld kennen wir, glaube ich, beide. Das ist halt irgendwie nichts, wo man sich wirklich zu 100% drauf verlassen kann. Ich glaube, das Einzige, was tatsächlich nachweislich uns gegebenenfalls Jahre schenkt, den Organismus auch wirklich gesund hält, ist einfach Fasten.
So. Ja, also gesund halten ja, aber extra Jahre. Also extra Jahre ist ja wirklich, dass die maximale Lebensspanne länger wird. Und mir ist keine Studie bekannt, die das zeigt. Also alles andere, ich will damit in keinster Weise sagen, dass die nicht sinnvoll sind. Also alle diese ganzen Dinge, vielleicht nicht alles, was Brian Johnson macht, aber diese Dinge sind zumindest wahrscheinlich nicht negativ. Und alles, was sozusagen normal unter Longevity vom gesunden Schlaf bis zum gesunden Essen plus Supplements und so weiter, Sport, das alles macht Sinn. Nur nichts davon lässt einen, zumindest nach heutigem Wissen, wirklich länger leben. Länger gesund, absolut. Aber nicht länger.
Und das ist, glaube ich, auch ein super wichtiger Unterschied, weil darum geht's ja auch, wirklich die Zeit, die wir haben, wirklich möglichst gesund zu leben und eben nicht die letzten 20 Jahre irgendwo im Pflegeheim vor uns dahin zu sichern. Emil, auch ganz persönlich jetzt mal abseits vom Moonshot hin zu deinem ganz persönlichen Leben als Dr. Emil Kenziora, deine eigenen Longevity-Hacks. Was machst du denn, wo wir gerade beim Thema sind, um möglichst lange gesund zu leben?
Ich mache nichts, was irgendwie crazy ist. Also Schlaf in paar Supplements, aber auch eher auf der Standardseite, also Vitamin D und solche Sachen. Sport, weitgehend gesundes Essen, Ja. Ich trinke super wenig Alkohol, außer ich bin zu irgendwelchen Dinnern eingeladen. Da trinke ich auch nicht viel, aber ich trinke zumindest Alkohol. Also ich bin in der Verteilung irgendwie sicherlich am gesunden Ende, aber nicht bis zum letzten Stück optimiert.
Tracks bis zum Get-No und irgendwie nur noch fermentierte
Lebensmittel. Ja, nein, so nichts davon. Also sozusagen, man kann mich wunderbar zu jedem Investor-Dinger einladen und ich muss das Essen nicht zurückgehen lassen, auch wenn es Rindfleisch ist und so weiter. Wohl wissend natürlich, dass es nicht ideal ist, aber auf der anderen Seite auch wissend, dass, wenn man jetzt mal irgendwo ein Glas Wein trinkt, der Impact davon halt auch in beide Richtungen nicht gigantisch ist. Ja. Sondern und ich mache nichts, was objektiv schädlich ist. Also kein Rauchen und kein und halt nichts in dieser Richtung. Kein Bungee-Jumping und
beruhigt ja schon, weil viele HörerInnen, die jetzt natürlich zuhören, ich stelle es mal wieder fest, dieses ganz Dogmatische. Deswegen trete ich auch dafür an zu sagen, Leute, guckt, dass ihr einfach in euren Alltag, in Baby-Steps, die Dinge einbaut, die ihr leisten könnt, weil
total.
Und die Kehrseite, der Stress, den es erzeugt, ganz dogmatisch irgendwie jeden Tag eine Stunde da draußen Sport zu machen, enttäuscht von sich selbst sein, die Rückkopplung von deiner
Psyche. Ist wahrscheinlich, ja, absolut, ist wahrscheinlich deutlich, genau, noch deutlich schwächer. Ja.
Als wenn du sagst, beim Beispiel des Glases Wein, auch ich trinke ab und zu ein Glas Wein und sehr selten, aber das wirklich zu genießen und zu sagen, es ist ein super schöner Abend, ich genieße das jetzt, wunderbar, was für ein gutes, positives Gefühl versus, oh mein Gott, ich habe ein Glas Wein getrunken oder irgendwie heute keinen Sport gemacht.
Ja, nee, das ist, also ich glaube wirklich so, dass wir die, also ich bin natürlich, ich sehe das so, ich bin auf den Sachen, wo man wirklich weiß, dass die Daten gut sind, und auf der totalen Biotech-Seite, wo es halt wirklich ganz, ganz langfristig ist und ja, wir wissen es noch nicht, also dieses, also ich bin zugegebener Brian Johnson, persönlich mag ich ihn also ein paar Mal getroffen und kenne ihn damals noch aus seinen US-Fund-Zeiten. Mhm. Da bin ich, mag ich ihn eigentlich. Seine Online-Persönlichkeit finde ich absolut unmöglich. Irgendwie da mit zu irgendwelchen Genom, also
mit den Kardashians.
Gentherapie und so weiter. Also das ist nichts, es ist, glaube ich, nichts, dass man. Also ich habe schon auch so ein bisschen mein altes Arztsein. Ärzte sind ja eher so ein Stück weit konservative Menschen, ja, die nicht gleich auf jeden neuen Trend draufspringen. Also ich will bei solchen Sachen, bevor ich anfange, was persönlich zu nehmen, will ich eine klinische Studie sehen mit klinischen Outcomes. Also ja, nicht mit, ich habe meine DNA-Methylation verändert und das ist jetzt jünger, ohne zu wissen oder ohne aktuell zu wissen, ob das irgendwie prädiktiv ist. Und immer wenn ich da so ein bisschen negativ spreche, meine ich, aktuelle Daten zeigen einfach noch nicht, dass es hilft. Es kann sein, dass in 10 Jahren es herauskommt, dass das alles oder viel davon super war. Aber zum Zeitpunkt heute haben wir einfach keine Studie. Das heißt, genau, ich nehme eigentlich persönlich erst Dinge, wenn die Evidenz relativ hoch ist. Und gleichzeitig arbeite ich halt mit meinem Rest meiner Zeit am totalen Mundschutz.
Ja, absolut. Emil, ich glaube, das ist eigentlich auch schon eine ganz gute runde Conclusion von unserer Folge, weil ich glaube, genau das ist es auch am Ende. Wirklich zu schauen, was kann ich tun im Hier und Jetzt, sich aber auch nicht komplett zu überfordern und visionär zu sein. Ich meine, das bist du zu mehr als 100%. Deswegen diese Folge mit dir ist auch für mich wirklich hochgradig spannend gewesen. Ich habe mich sehr darauf gefreut, weil ich einfach, ne, bei mir auch immer den Genuss haben darf, mir Gäste einzuladen, die ich als Longevity-Nerd sowieso gerne mal sprechen wollte. Und aber auch dieses Spezialwissen für meine HörerInnen zu extrahieren, so dass sowohl jemand, der wissenschaftlich fundiert unterwegs ist, damit was anfangen kann, aber auch jemand, der damit vielleicht noch gar nicht so viele Berührungspunkte hat. Und ich glaube, das ist uns heute in der Folge ganz gut gelungen. Ich danke dir auf jeden Fall sehr für...
Sehr gerne.
Genau. Deine ganzen Ausführungen rund ums Thema Kryokonservierung, über den Weg dorthin, was es bedeutet, dass wir heute erfahren haben, dass wenn wir mit einem Herzinfarkt im Eis einbrechen, unsere Chance zu überleben weitaus höher ist als warm und einem Herzinfarkt.
Vorausgesetzt, man wird gefunden, aber.
Das ist jetzt wieder das Ding.
Ja.
Genau. Da sind wir wieder bei irgendwelchen Tracker-Tools, die wir alle brauchen.
Sozusagen, ja.
Oder irgendwelchen Inlays. Als Abschlussfrage, was werden wir in diesem Jahr vielleicht noch von dir sehen? Wo geht deine Reise hin? Abseits von dem großen Ganzen, was du uns vorhin erzählt hast.
Immer mehr in Amerika. Also wir werden jetzt uns ein Stück weit, wir bisher waren jetzt immer Europa fokussiert, wir gehen jetzt mehr nach Amerika. werden mehr wirklich in die breitere Öffentlichkeit gehen, also hoffentlich viel. Wir geben immer gerne viel Interviews und natürlich ist es ein Thema, wo wir viel angefragt werden. Also einfach so ein Stück weit dieses Thema in die Breite zu bringen und dann nächstes Jahr auch wieder mit der nächsten Longevity Week, die auch kommen wird, also mit einer großen, diesmal großen Konferenz in Berlin, wo wirklich Longevity ganz von A bis Z angegangen wird. Das werden wir bald announcen. Das sind so die beiden größten Blöcke, würde ich sagen.
Super gut. Super gut. Und ich finde es auch einfach wahnsinnig klasse, dass ihr die Longevity Week nach Berlin geholt habt. Also auch an der Stelle Chapeau. Emi, es war mir eine Riesenfreude, mit dir heute zu sprechen.
Gleichfalls. Ganz herzlichen Dank.
Sehr, sehr gerne. Und ich werde alle Details für unsere HörerInnen wie immer in den Shownotes verlinken. Alles, um bei dir eine Anwartschaft abzuschließen, werdet ihr quasi in den Shownotes dieses Podcasts sehen. Also ganz, ganz herzlichen Dank und wir sehen uns spätestens auf der nächsten Longevity Week, würde ich sagen.
Freue ich mich drauf. Danke dir. Danke.